Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Und auch wenn es sich wie ein Scherz anfühlt, wir haben schon wieder April und das bedeutet, jetzt kurz vor Ostern wollen wir weitere Streaming-Highlights und natürlich Serien-Highlights vor allem für den kommenden Monat für euch ausloten. Und wenn ihr zu beschäftigt seid mit fleißigen Hasen oder was auch immer, um euch selbst durch den Streaming-Dschungel zu wühlen, habt ihr ja zum Glück uns, damit wir das euch schön auf dem die Serieneier auf dem Podcast Teller präsentieren. Ich glaube, ich höre jetzt lieber auf mit meinen Metaphern und sage Hallo Max an meiner Seite für die April-Vorschau.
Hallo, und das ist kein April-Scherz, es starten richtig gute Serien diesen Monat sogar.
Ich finde es schön, dass wir wirklich jetzt es mal schaffen, auf den 1. April zu fallen mit dieser Podcast-Folge. Ich bin natürlich Esther Stroh und wir nehmen euch an die Hand und lassen jetzt auch die Oster- und Tiervergleiche sein, um uns ins Streamgestöber zu stürzen. Max, was hältst du eigentlich davon, dass eine neue Herr-der-Ringe-Serie zu Young Sauron bestellt wurde?
Oh Gott.
April. Okay, hätten wir das auch aus dem Weg geschafft für heute?
Oh, gleich drauf reingefallen natürlich.
Gleich drauf reingefallen, ja, genau. Stattdessen wollen wir euch natürlich richtige Sachen hier präsentieren. Gab es irgendwas in der im Märzmonat, wo du gesagt hast, boah, das hat dich so richtig überrascht oder das war schon ein vorzeitiges Ostergeschenk, was für dich im Korb lag?
Viele, aber ich habe tatsächlich noch einen kleinen Nachklapp, weil wir letztes Mal noch einige Sachen dazugekommen sind, nachdem wir die Podcast-Folge aufgenommen hatten, beziehungsweise hat sich noch einiges getan. Scrubs, das Revival, ist tatsächlich doch noch gekommen, am 25. März gestartet. Und das ist auch sehr gut.
Alle Fans wussten das wahrscheinlich, dann haben es mitbekommen, aber nur falls ihr auch so Gelegenheitsschauer von Scrubs wart, ja, das war einfach noch nicht bekannt am Monatsanfang. Jetzt wisst ihr es, am 25.03. ging es los und läuft ja noch eine Weile.
Genau.
Und außerdem müssen wir noch eine weitere Sache aufklären, Max, denn als wir die letzte Vorschau aufgenommen haben, wussten wir auch noch nicht, dass The Medicin keine Yellowstone-Serie ist. Das wurde relativ kurzfristig bekannt gegeben. Man dachte immer, okay, das fügt sich jetzt so als neue Serie ins Serienuniversum rein, aber kurz vorher hat Paramount die Mitteilung rausgegeben. Übrigens, das steht für sich allein, also erwartet euch da jetzt keine großen Crossover oder so.
Wir haben ja Staffel 2 noch nicht gesehen. Da ist noch
das
alles
kann,
möglich.
Du meinst, das kann noch passieren, dann wird es wieder eingegliedert ins Yellowstone-Universum, nachdem es jetzt rausgenommen wurde. Das wäre auf jeden Fall ein Twist.
Also Michelle Pfeiffer hat die Nachricht noch nicht bekommen. Sie hatte auch in irgendeinem Interview gesagt, also für sie gehört das eindeutig da zum Universum.
Gleiche Landschaften, gleicher Serienschöpfer Taylor Sheridan. Also ich finde, es fühlt sich auch so an. Also man kann es als Yellowstone-Fan auf jeden Fall sehr gut gucken. Es waren ja auch nur 6 Folgen. Ich bin auch schon durch und fand es sehr schön.
Und wir hatten seit der letzten Monatsvorschau ist tatsächlich noch oder seit dem letzten Podcast noch eine große Serien-News passiert. Die wollte ich einmal nur kurz ansprechen, dass Harry Potter schon dieses Jahr startet.
Stimmt, das müssen wir auch quasi rückwirkend korrigieren, nachdem alle Beteiligten immer gesagt haben, nee, kommt erst 27, kam ja jetzt letzte Woche der Trailer, der gesagt hat, übrigens, Weihnachten ist es schon soweit, am 25. Dezember geht die Harry Potter Serie los. Ich finde, das passt auch viel besser so allein vom Weihnachtsgefühl. Wie können Sie eine Harry Potter Serie Anfang des Jahres bringen, wenn sie eigentlich Weihnachten hingehört? Also, ich glaube, das haben Sie auch erkannt. Insofern, ja, ist jetzt Harry Potter auch eine 2026 Serie geworden.
Genau, wenn wir dann zum Halbjahr nochmal auf die spannendsten Serien, die noch dieses Jahr vorschauen.
Dann können wir nochmal über Harry Potter reden.
Dann können wir nochmal über Harry Potter sprechen. Aber tatsächlich, ich habe geschaut, wir hatten ja in unserer am Anfang des Jahres so eine Highlight-Vorschau gemacht mit den Serien, auf die wir uns dieses Jahr freuen. Und im April starten davon 4 Stück.
Dann sind wir gut bedient diesen Monat. Ich glaube, dann wird es höchste Zeit, dass wir uns dem April widmen. Nach diesen kleinen Worten zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel, Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta-TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, liebe Streamgestöber-HörerInnen und Hörer, wir werden euch den April nahe bringen mit sehr viel leckeren Serien-Leckerbissen und die müsst ihr natürlich wie immer nicht mitschreiben, sondern wir packen sie euch auch nochmal schön chronologisch nach ihrem Erscheinen geordnet in die Shownotes. Da könnt ihr dann nochmal lesen, welcher Streamingdienst war das nochmal, welches Startdatum war das nochmal. Also könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen und genießen, würde ich sagen. Und Max, du hast uns gleich das erste Genusselement mitgebracht, was am 4. April startet. Ein Titel, den ich noch nie zuvor gehört habe, Demons of the Shadow Realm. Das kann bei Crunchyroll nur eine Anime-Serie sein, oder?
Ganz genau, am 4.4. startet die, weil im April beginnt ja auch die Frühlingssaison im Anime-Jahresturnus. Da gibt es ja dann immer, im Januar startet die Wintersaison und dann im April startet die Frühlingssaison, im Juli dann die Sommersaison und jetzt kommen die ganzen Frühlingsserien und da gilt meine meiste Vorfreude einem Fantasy-Anime, der heißt Demons of the Shadow Realm und der adaptiert nämlich einen Manga von Hiromu Arakawa, das ist die Schöpferin von Fullmetal Alchemist und wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich großer Fullmetal Alchemist Fan bin, beziehungsweise den Anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, der war ja auch in unserer Top 20 der besten Fantasy-Serien des Jahrtausends und deswegen ist jetzt auch meine Vorfreude groß auf diese Serie, da kenne ich tatsächlich die Vorlage nicht, also den Manga habe ich nicht gelesen, aber der soll auch sehr gut sein, den Bewertungen zufolge. Aber worum geht es überhaupt? Das Ganze spielt in einer Welt, in der Menschen sogenannte Daemons oder Demons, es wird aber mit AE geschrieben, deswegen.
Es erinnert mich auch gerade ganz stark an His Dark Materials, aber da wird das AE noch so zusammengezogen zu einem Buchstaben.
Ja, genau. Das sind so übernatürliche Kreaturen, die im Kampf eingesetzt werden können. Und die Hauptfiguren sind zwei Geschwister, die heißen Juro und Asa, die als Kinder aufgrund einer Prophezeiung voneinander getrennt wurden und als Erwachsene dann wieder auf gegenteiligen Seiten wieder aufeinandertreffen und vielleicht die Welt retten müssen. Viel mehr weiß ich tatsächlich über die Handlung auch noch nicht, denn ich habe nur die erste Folge habe ich schon gesehen von dem Anime und ich möchte mich überraschen lassen, wo das Ganze hingeht, weil die Pilotfolge selbst schon so mit Twists vollgepackt ist und mich vom Hocker gehauen hat. Das Ganze beginnt nämlich sehr fantasymäßig in so einem idyllischen Bergdorf. Das Setting wirkt, als wären wir in so einer japanisch angehauchten Landschaft tief in der Vergangenheit und dann wird eines Tages dieses Dorf plötzlich angegriffen mit einem Twist, der mich direkt an Shyamalans The Village erinnert hat. Und das fand ich dann doch einen sehr starken Einstieg, weil die Welt dann doch plötzlich sehr viel größer ist, als man anfangs gedacht hat. Und wir werden dann gemeinsam mit dem Helden Juro ins Unbekannte geschmissen, was die Mythologie angeht, was da überhaupt vor sich geht in dieser Welt außerhalb dieses kleinen Dorfes. Ich bin total hooked. Der Anime ist wirklich sehr, sehr schön animiert. Das Figurendesign erinnert sehr stark an Fullmetal Alchemist. Aber auch eine kleine Warnung, der Anime ist sehr brutal und gory. Also Warnung an dich, Esther.
Oh, an mich, ich und...
Also wenn dann mysteriöse Fremde in das Dorf kommen und die Bewohner plötzlich wie von Geisterhand auseinander und in Stücke gerissen werden, da geht es dann auch schon blutig zur Sache.
Okay, das klingt jetzt eher nach From auf einmal die Richtung, die du da einschlägst. Ich finde es aber spannend. Würdest du trotzdem sagen, dass es eine Fantasy-Serie ist oder muss man auch das Genre nach den Twists in Frage stellen?
Das ist immer noch Fantasy. Es gibt ja auch diese schönen Kampfdämonen, die sie benutzen.
Okay, immerhin. Okay, vielleicht schaue ich mal rein. Mal gucken, ob ich das vertrage. Am 4. geht's los, sagst du, bei Crunchyroll.
Genau, am 4. geht's los. Und ich habe natürlich noch einen ganz, ganz kurzen Zusatztipp. Wenn euch Fantasy-Anime zu brutal sind, wenn euch zu brutal sind, ihr etwas Seichteres mögt, dann habe ich noch den Zusatztipp. Witch Hat Atelier heißt die Serie. Die kommt, glaube ich, am 6. April. Da konnte ich auch schon die ersten zwei Folgen sehen. Da kenne ich auch die Vorlage und das wird sicher auch ein Highlight der Anime-Frühlingssaison.
Witch Hat wie der Hexenkopf?
Hexenhut.
Hexenhut, a Witch Hat, okay, ja.
Die haben so schöne Spitzhüte, ja.
Okay, also okay, zwei Fantasy-Tipps in einem hast du uns hier mitgebracht. Sehr schön, Max.
Genau.
Dann gehen wir jetzt aber einmal weiter in eine andere fantastische Welt, die auch für häufig Sci-Fi-Fans bemüht. Es geht natürlich um Star Wars und da kommt eine neue Star Wars-Serie auf uns zu. Star Wars Maul Shadow Lord. Also Maul kennen vielleicht Leute noch als Darth Maul aus Episode 1. Das war der Typ mit dem rot-schwarzen Gesicht und den Zacken auf dem Kopf. Und ich glaube, es ist besser, wenn euch das Star Wars Ultra-Fan Matthias ein bisschen genauer erklärt. Der hat uns eine Sprachnachricht dagelassen.
Hallo, hier ist Matthias. Ich habe euch mal wieder eine Star Wars Serie mitgebracht. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich inzwischen überhaupt noch in diesem Podcast eingeladen werden. Aber es ist auch dieses Mal ein wirklich spannendes Projekt aus dem Animationsbereich. Wir haben nämlich die allererste Serie, die sich exklusiv um Darth Maul bzw. Maul dreht, wie er inzwischen heißt. Ihr erinnert euch noch am Ende von Star Wars Episode 1, da gibt es diesen einen Bösewicht, der roter Kopf ein bisschen tätowiert, finster dreinblickt, eine doppelte rote Lichtschwertklinge hat und von Obi-Wan in zwei Hälften gehackt wird. Ich glaube, da sind die meisten Menschen ausgestiegen und dachten sich, ja, schade, eigentlich guter Bösewicht, aber warum sehen wir da nicht mehr davon? Umso verblüffter dürften diese Menschen gewesen sein, als am Ende von Solo Star Wars Story dieser Darth Maul ganz kurz für ein Cameo vorbeigeschaut hat und eigentlich sehr putzmunter wirkte. Wie ist das passiert? Wie konnte Darth Maul überleben? Das haben in den letzten Jahren vor allem die Animationsserien bei Lucasfilm erzählt, allen voran natürlich The Clone Wars, eigentlich das große Flaggschiff, geschaffen von George Lucas und Dave Filoni, der jetzt inzwischen der Lucasfilm-Präsident ist, hat da natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Dave Filoni hat eigentlich in den vergangenen zwei Dekaden alles im Animationsbereich bei Lucasfilm gelenkt und steht jetzt auch als kreativer Kopf hinter dieser Darth Maul-Serie, die mit kompletten Titel heißt Star Wars Doppelpunkt Maul Gedankenstrich Shadow Lord. Ich glaube, wir können sie einfach Maul Shadow Lord nennen. Das macht das ein bisschen einfacher. Und wir haben es mit einem geistigen Nachfolger von The Clone Wars zu tun. Sowohl inhaltlich als auch animationstechnisch. Es sind zwar ein paar Unterschiede da, wenn ihr euch an diese Clone Wars Serien erinnert. Da gehört auch The Bad Batch dazu. Die haben einen eher sehr kantigen Look und wirken, ja, weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Wir sind rough, sagen wir es mal so. Und Maul Shadow Lord schließt da visuell dran an. Also es ist jetzt kein kompletter Sprung, der da irgendwie stattfindet. Und trotzdem sind so ein paar feine Nuancen anders. Wenn man sich zum Beispiel die Lichtschwerter anschaut, dann vibrieren die richtig, die flackern. Mehr so wie das Lichtschwert von Kylo Ren zum Beispiel in der Sequel-Trilogie, wo man das Gefühl hat, man spürt die Wut der Figur in der Vibration der Klinge wieder. Ich glaube, das könnte schon sehr interessant sein, sich so eine Variation dieses Animationsstil der Clone Wars-Serie anzuschauen. Zeitlich gesehen sind wir auch nach den Klonkriegen. Also wir sind hier eher in der Ära, wo Maul sich als Gangsterboss etabliert. Mit den Sith will er nicht mehr allzu viel zu tun haben. Auch dem Imperium steht er feindlich gesinnt gegenüber. Er macht da so sein eigenes Ding in der Unterwelt des Star Wars-Universums und findet dann einen desisolierten Jedi-Padawan. Den schnappt er sich, nimmt ihn unter seine Fittiche, bildet ihn aus und was jetzt auch schon ganz neu rauskam, das hat Dave Filoni verraten, dass vielleicht so ein paar Ideen, die George Lucas nie umgesetzt hat, auch in diese Serie mit eingeflossen sind. Also ich glaube, es lohnt sich auf alle Fälle für Star Wars Fans, da mal einen Blick reinzuwerfen. Für Darth Maul Fans, und ich weiß, da draußen gibt es wirklich sehr viele Darth Maul Fans, ist diese Serie sowieso absolutes Pflichtprogramm. Und so der Nostalgie wegen, würde ich sagen, kann man das auch definitiv schauen, wenn man sehr früher viel The Clone Wars und so geguckt hat, weil Sam Witwer, der Sprecher der Figur im Original, ist natürlich auch wieder bei Maul Shadow Lord dabei. Also eigentlich einer dieser großen heimlichen Star Wars Stars, über die nie jemand spricht, aber dieses Franchise jetzt auch schon seit Dekaden begleitet. Und Witwer spricht den Maul auch mit sowas richtig Saftigem, würde ich sagen. Also Ray Park, der ihn ja damals in Episode 1 gespielt hat, halt vor allem, weil er sehr gut mit den Stuntmen und so weiter arbeiten konnte, bringt ja vor allem so was Physisches, Körperliches mit, aber sagt ja in dem Film eigentlich kein einziges Wort, während Sam Witwer hat den Maul nochmal neu definiert als so ein flüsterndes Böses, etwas, was sich in die Zwischenräume des Star Wars-Universums einschleicht. Ich glaube, das könnte sehr toll werden. 10 Episoden sind das insgesamt und die könnt ihr bei Disney Plus ab dem 6. April 2026 streamen.
Ja, danke dafür, Matthias, für diese Einordnung. Also ich bin ja schon eine Star-Wars-Guckerin, die Freude daran hat, aber kein so ein Fan, dass ich mich da völlig auskenne. Das heißt, bei den Animationsserien ist bei mir immer so ein Hit and Miss. Also ich kann so Sachen gucken und denken, weiß ich jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann kommt wieder sowas wie Star Wars Visions Staffel 3, die letzte Folge um die Ecke, wo ich dachte, krass, was ist denn jetzt los? Wie kann man hier so ein visuelles Meisterwerk reinpressen? Deshalb bin ich einfach mal gespannt, was uns mit der Darth Maul-Serie erwartet. Ist das was du dir angucken wirst, Max?
Ja, unbedingt. Habe ich schon. Es steht ganz oben auf meiner Watchlist.
Gehörst du zu denjenigen, die schon vor Solo A Star Wars Story nicht überrascht waren, dass da auf einmal jemand zurückkehrte, der eigentlich in zwei Teile geteilt worden war?
Ja, weil ich auch die anderen Animationsserien kenne, wie Clone Wars und Rebels.
Sehr gut, siehste, da bist du nämlich mir ein Stück voraus. Das ist doch gut. Also ich hoffe, alle Leute können an dieser Serie Spaß haben. Ich werde auf jeden Fall reinschauen und mal sehen, was das ist. Dann gehen wir weiter vom 6. April zum 8. April, da kommt auch eine Serie zurück im weitesten Sinne. Es ist eine neue Serie, die aber an eine bekannte Serie anknüpft, nämlich The Testaments, die Zeuginnen, startet bei Disney Plus. Und ihr erinnert euch noch vielleicht an eine kleine sozial-dystopische Sci-Fi-Serie namens The Handmaid's Tale, die ja schon ziemlich Wellen schlug, als sie herauskam, über einen religiös-diktatorischen Staat namens Gilead, dem ehemaligen USA, wo fruchtbare Frauen dann das Schicksal hatten, als schwangere Mägde die Nation weiterzutragen. Das war ja sehr einflussreich damals. Kriege ich dafür ein Praise Be, Max?
Ja, under his eye.
Under his eye. Und nach 6 Staffeln ist 2017 diese 2017 gestartete Serie mit Elizabeth Moss ja letztes Jahr zu Ende gegangen. Ihr müsst jetzt aber gar nicht lange auf Nachschub warten, wenn ihr wissen wollt, wie es jetzt in dieser Welt weitergeht. Denn Serienschöpfer Bruce Miller, der auch schon die Hauptserie gelenkt hat, der bringt uns jetzt The Testaments. Und das basiert auf dem zweiten Buch der Vorlagenautorin Margaret Atwood, die sie auch zu diesem Universum geschrieben hat. Denn der Bericht der Markt, hatte ich nochmal nachgeschaut, die ist ja schon 1985 erschienen, also richtig alt. Und als dann The Handmaid's Tale als Serie so erfolgreich wurde, hat sie dann auch noch 2019 eine Fortsetzung rausgehauen. Und die fand ich auch sehr gut. Die habe ich als Hörbuch gehört und dachte, eigentlich eine coole Erweiterung der Welt, wenn man so wissen will, wie das jetzt in der politischen Gegenwart dann irgendwie so weitergeht. Und das wird jetzt halt auch als Verfilmung wiederbelebt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir sind jetzt also in der Zeit nach The Handmaid's Tale angekommen, um euch ein bisschen was zur Handlung zu erzählen. Die wichtigsten Figuren aus der Hauptserie haben jetzt den Staat verlassen und wir kehren aber ins totalitäre Gilead zurück, 15 Jahre später. Und jetzt nicht anstelle oder an der Seite einer Magd, sondern an der Seite von zwei Teenagerinnen vor allem. Da haben wir zum einen Agnes, die als Schülerin in Gilead unterrichtet wird. Sie ist hier aufgewachsen, wurde zu Gehorsam erzogen, ist also an die Elite-Schule von Tante Lydia jetzt gekommen und soll da halt in dieses System weiter, ich sage mal, indoktriniert werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite die mutterlose Daisy, die aus Kanada kommt und ja so ein bisschen eingeschleust wird, fast schon spionisch in diese Welt, die da was rausfinden soll. Und als dritte Frau, damit wir noch eine weitere Hauptfigur haben, würde ich es auch noch Tante Lydia wieder hier zurückholen. Die kennen sicherlich alle Handmaid's Tale-Fans als spannende, schon sehr ambivalente Figur, die da aufgetreten ist. Und diese drei Frauen, Daisy, Agnes und Lydia, müssen jetzt mit ihren weiteren Entscheidungen im System den Verlauf des Regimes mitbestimmen, was da als nächstes passiert. Im Cast, keine Angst, wir haben eure Serien bitte gehört, nicht so viele Namen runterzubeten. Wir versuchen uns ein bisschen mehr zu beschränken. Würde ich vor allem aber auf jeden Fall Agnes hervorheben wollen, denn die wird gespielt von Chase Infinity und das ist ja die große Breakout-Darstellerin aus One Battle After Another als Leonardo DiCaprios Tochter, wenn ihr den Oscar-nominierten und Oscar-prämierten Film inzwischen gesehen habt. Und natürlich kehrt auch Anne Dowd zurück als Tante Lydia in der Rolle. Kann man einfach niemand anderen besetzen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon bekannt. Und mal gucken, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr Cameos für Handmaid's Tale-Fans. Das werden wir dann herausfinden, wenn die Serie läuft. Max, würdest du sagen, man kann diese Serie auch ohne Handmaid's Tale-Wissen schauen? Oder ist es schon wichtig, dass man die vorige Serie gesehen hat?
Ich glaube, man kann die auch eigenständig gucken, weil sie ja schon mit den Figuren so eine eigenständige Geschichte erzählt. Ich glaube, es hilft natürlich, wenn man die ganze Backstory dahinter kennt. Und dann weiß man wahrscheinlich schon ein paar Twists, wer hinter diesen Figuren steckt. Als ich das Buch gelesen habe, wusste man das natürlich auch, wenn man die Serie gesehen hat, wer die Hauptfiguren alle sind. Aber ich denke, das funktioniert auch ohne. Ich finde das interessant. Im Trailer sieht man auch ja schon einiges von der Serie. Und im Trailer sieht man bisher kein Rot. Weil das war so die Primärfarbe von The Handmaid's Tale, waren ja diese roten Hauben.
Rot und diese weißen Hauben.
Genau. Und hier tragen jetzt die Hauptfiguren alle nämlich lila.
Das ist richtig. Da muss man sich ein bisschen farblich umgewöhnen. Aber genau. Finde ich halt auch spannend, dass man nicht sagt, wir machen jetzt noch eine Serie, die genauso aussieht, sondern wir versuchen mal was Neues im Farbschema, das uns offen steht bei Disney Plus. Genau, und das sind insgesamt 10 Folgen, die wir erhalten. Und die starten am 8. April bei Disney Plus. Und ja, dann werden wir sehen, ob das eine würdige Fortsetzung wird. Max, und dann kommen wir zu einer Serie, über die haben wir schon vor kurzem mal gesprochen, weil sie dieses Jahr zu Ende geht. Und da ist jetzt auch das Finale schon, um an unsere Tür zu klopfen, gekommen. Ich rede natürlich von The Boys, Staffel 5, die bei Amazon startet, auch am 8. April.
Genau, vielleicht das größte Serienfinale des Jahres. Schauen wir mal.
Ja.
Genau, nach 5 Staffeln geht die winterböse Superhelden-Serie endlich zu Ende. Endlich. Ich glaube, länger hätte es auch nicht gebraucht. Also ich finde, in Staffel 4 wurde schon ein bisschen klar, die Serie hat schon zu sehr sich so in gewissen Erzählschemen sich wiederholt. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt auch endlich mal alles eskalieren kann und wir zu einem Abschluss kommen. Ich werde der Serie bestimmt trotzdem hinterher trauen, aber ich freue mich, dass jetzt endlich mal das große Versprechen eingelöst wird, dass es wirklich zu einer Eskalation dieses Kampfes zwischen Homelander und den Boys kommt. Hoffe ich doch. Wäre jetzt blöd, wenn es nicht passiert.
Wäre lustig, ne?
Genau, los geht's schon kommende Woche. Ich habe noch nichts davon gesehen, bin trotzdem gespannt wie ein Flitzebogen. Und vielleicht nochmal so ein ganz kurzer Refresher, was in Staffel 4 passiert ist, weil das ist ja auch schon wieder 2 Jahre her. Also am Ende von Staffel 4 wurde dem US-Präsidenten ein Mord angehängt und ein Homelander-loyaler Senator trat dann dessen Amt an, der rief direkt das Kriegsrecht aus und erhob Homelander in eine Machtposition im Weißen Haus. Also quasi ist Homelander jetzt an der Macht und errichtet ein eigenes Regime, beginnt damit, dass er Mitglieder der The Boys und all seine Gegner jagen und in Gefangenenlager stecken lässt. Und zum Beispiel in dem Spin-off Gen V in der 2. Staffel, da haben wir ja auch schon gesehen, dass Starlight so eine Art Widerstand aufbaut, während ihre anderen MitstreiterInnen gefangen sind, in Gefangenenlager. Und in Staffel 5 müssen jetzt diese verstreuten The Boys-Mitglieder wieder zusammenfinden und einen Plan schmieden, wie Homelander ein für alle Mal gestoppt werden kann. Und dann wäre da ja auch noch Billy Butcher, der ein Virus freisetzen könnte, das alle Menschen mit Superkräften töten könnte. Mal schauen, wie weit sich die Serie traut am Ende.
Mal gucken. Also das wäre natürlich ein Ding, wenn man das da wirklich am Ende freisetzt und dann ist auf diese Weise das Problem in Anführungszeichen beseitigt.
Dann gibt's aber auch keine Spin-offs mehr wahrscheinlich. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gehypt auf das Finale, auch weil Serienschöpfer Eric Kripke schon bereits versprochen hat, dass einige Hauptfiguren wohl sterben müssen. Etwas, was ich in der Vergangenheit der Serie schon öfter angekreidet habe. Und so richtige Konsequenzen, dass da wirklich mal was auf dem Spiel steht, ist ja auch etwas, das zuletzt im Finale von Stranger Things ein wenig gefehlt hat und bemängelt wurde. Und dazu gibt es auch ein schönes Zitat von Eric Kripke aus dem SFX Magazine, in dem er vielleicht auch indirekt Stranger Things disst. Ich lese es mal vor. Man kann den Leuten emotionale Konfrontationen bescheren, von denen sie sich nie wieder erholen werden. Das wollten wir voll ausnutzen und diese atemberaubenden Momente schaffen. Es ist ein Kampf und es wird Opfer geben. Es wäre unrealistisch, wenn das nicht so wäre. Es nervt mich, wenn man eine große epische Sci-Fi-Serie hat und es am Ende heißt, oh, allen geht es gut. Dann schreie ich den Bildschirm an. Alles hat einen Preis. Damit kommt ihr einfach nicht so durch. Also, ich würde mich nicht so sehr an irgendeine einzelne Figur klammern.
Ich finde es schön, dass Eric Kripke hier die Messlatte an Realität anlegt, nachdem diese Serie so blutig und versaut ist wie nichts sonst, was so existiert. Also, aber schön, wenn er sich da zumindest diesem Versprechen verschreibt und du endlich deine Toten kriegst, Max, nachdem du schon seit Jahren schreist.
Endlich. Und du als Supernatural-Fan kriegst natürlich auch noch ein besonderes Geschenk in der letzten Staffel.
Jared Padalecki!
Ja, das große Supernatural-Triumvirat. Ne? Jared Padalecki, Jensen Ackles und Misha Collins haben alle Auftritte in der letzten Staffel und sogar auch gemeinsame Szenen vor der Kamera.
Oh, okay, schon allein als Supernatural-Fan muss man das also gucken. Ich gucke es ja sowieso.
Genau, insgesamt sind es 8 Folgen und 2 gibt es zum Auftakt und der Rest erscheint dann wöchentlich bis zum Serienfinale am 20. Mai.
Okay, das ist ja doch recht überschaubar in 2 Monaten, dass man es durch hat.
Ja.
Manchmal zieht sich das ja ganz schön hin. Ich freue mich drauf. Okay, am 8. geht's los, sagst du. Ist im Kalender fett markiert. Was bei mir ebenfalls im Kalender schon drinsteht, obwohl eher so mit so einem Stressfaktor ist, am 10. April startet Malcolm mittendrin, Unfair wie immer oder Life Still Unfair, wie der Zusatztitel im Englischen lautet, wieder bei Disney Plus. Und da Malcolm mittendrin ist ja eine der großen Sitcoms Anfang der 2000er überhaupt. Die meldet sich jetzt zurück mit neuen Folgen. Und ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, zum Start dieser neuen Serie endlich mal Malcolm mittendrin von Anfang bis Ende durchzuschauen, weil ich in meiner Jugend immer nur so Einzelepisoden immer mal mitbekommen habe. Nun sind es aber 7 Staffeln mit 151 Folgen. Ich habe jetzt am Wochenende gerade Staffel 2 zu Ende geschafft und bin jetzt ein bisschen im, schaffe ich das noch? Es sind zwar immer nur so halbstündige oder 20-minütige Folgen, aber das ist schon ein Brocken, den man irgendwie unterbringen muss in seinem Serienschauplan. Mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall Spaß, mich wieder in diese Serie zu versenken, weil ich muss wirklich sagen, es gibt ja häufig dieses Kritikpunkt, so dass Sitcoms und gerade Comedy-Serien schlecht altern. So nach 10 Jahren ist alles schon überholt. Aber bei Malcolm mittendrin geht mir das gar nicht so. Also einfach so ein warmherzig verzweifelter Humor. Die Serie ist gut gealtert und ich freue mich jetzt auf diesen Zeitsprung dann auch, um zu sehen, was da 20 Jahre später passiert ist, wenn wir die Figuren wieder treffen im Erwachsenenalter beziehungsweise noch älterem Alter bei den Elternfiguren. Denn natürlich rückt wieder die Familie von Malcolm und seinen Brüdern Dewey, Reese und Francis sowie den Eltern Hal und Lois ins Zentrum. Da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, wir haben überhaupt keinen Nachnamen für diese Familie. Sonst sagt man ja bei Sitcoms immer, das sind die So-und-Sos. Aber nein, es war wohl mal der Nachname Wilkerson im Gespräch, habe ich recherchiert. Aber der wurde dann wieder verworfen. Hat man gesagt, nee, es soll lieber so eine Standardfamilie bleiben, wo man jetzt nicht direkt irgendwas aus dem Nachnamen ableiten kann. Insofern, ja, finde ich es eigentlich schön, dass wir hier nachnamenlos bleiben. Und jetzt steht diesmal der 40. Hochzeitstag der Eltern an. Und da müssen natürlich alle wieder zusammengeführt werden. Das Problem ist aber natürlich, wir erinnern uns, Malcolm hatte ja einen riesen hohen IQ von 165 war es, glaube ich, und ist jetzt seiner Chaosfamilie endlich entkommen im Erwachsenenalter, hat sich von ihr distanziert, hat eine Freundin, hat eine Tochter und soll jetzt zu dieser Feier zurückkehren und hat dann natürlich wieder viel Reibungspunkte mit seinen früheren Verwandten. Also wir erinnern uns zum Beispiel, die Mutter Lois war ja sehr dominant als einen dominanten Führungsstil als Mutter. Dann hatten wir den etwa eher, naja, ich sag mal, kindisch oder unselbstständig veranlagten Vater Hal, den rebellischen Bruder Francis, der erst irgendwie bei der Militärakademie abgeschoben werden sollte, den impulsiven zweiten Bruder Reese, der lange so der Schulbully war, und den jüngsten, wahrscheinlich am meisten abbekommenen Bruder Dewey, den kleinen. Spoiler fürs Serienfinale von Malcolm mittendrin, da kam ja dann noch ein Kind dazu und das wird diesmal auch eine Rolle spielen. Und cool ist einfach, finde ich, dass die ganzen Stars zurückkehren, die wir von damals kennen. Also von Frankie Muniz bis zu Bryan Cranston, der ja nach Malcolm drin seinen großen Breaking Bad Ruhm hatte. Und jetzt finde ich schon stark, dass so ein Star dann auch zu seiner ersten reellen Serienrolle zurückkehrt und sagt, klar mache ich das hier, die 4 Folgen, das will ich doch unbedingt. Und ja, letztendlich kehrt nur der Seriendarsteller von Dewey, also dem Kleinsten, nicht zurück. Der hat einfach gesagt, okay, er hat dieses Kapitel Schauspielerei in seinem Leben abgeschlossen. Ich finde aber, sie haben ihn sehr charmant neu besetzt, auch dass es optisch passt. Nicht nur wegen der Segelohren, sondern auch generell so. Und ja, ansonsten sehen wir bestimmt auch noch Leute wie zum Beispiel Malcolms kurzatmigen Kindheitsfreund Steve im Rollstuhl wieder. Insofern, ich freue mich da riesig drauf, zumal auch Serienschöpfer Linwood Bomer wieder mitgeschrieben hat an allen Folgen. Ich fühle mich so ein bisschen wie damals, als Gilmore Girls zurückkam, Max. Da gab es ja auch so ein Special quasi nochmal mit 4 extra Folgen und jetzt kriegen wir auch wieder eine abgeschlossene Miniserie mit 4 Folgen, die dann alle tatsächlich am 10. April auf einmal veröffentlicht werden bei Disney Plus. Ist das was irgendwie deine Nostalgie weckt oder bist du bei Malcolm mittendrin eher raus, Max?
Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich es vielleicht schon gesehen habe, aber noch nichts darüber reden darf. Ich habe tatsächlich Malcolm mittendrin nie komplett gesehen. Wahrscheinlich so wie du, immer nur so vereinzelte Folgen im Fernsehen, aber nie so bewusst von vorne bis hinten zu Ende geguckt. Deswegen war ich auch sehr verwirrt, wie viele Kinder diese Familie jetzt wirklich hat. Es gibt nämlich auch noch einen Sohn namens Jamie, der, ich glaube, ab Staffel 4 oder so dazu gekommen ist, an den ich mich überhaupt nicht erinnert hatte.
Ja, das ist gut deshalb, dass ich es nochmal aufhole, aber es ist halt auch so eine Serie, die hat ja in jeder Folge irgendwie eine eigene kleine Story, insofern muss man wahrscheinlich gar nicht alle gesehen haben, aber über 7 Staffeln passiert dann halt doch eine Menge, insofern, ja, ich glaube, wenn ihr irgendwann mal Berührpunkte mit Malcolm mittendrin habt, dann lohnt es sich trotzdem, da mal reinzuschauen, am 10.4. So, und am 13.04., da kommt auch eine große Serie zurück, die viele Fans hat, unter anderem Patrick aus unserer Redaktion. Da startet nämlich bei HBO Max die dritte Staffel von Euphoria und da freue ich mich sehr, dass Patrick uns ein bisschen seine Begeisterung dazu in einer Sprachnachricht zugeschickt hat. Ton ab!
Hallo, hier ist der Patrick und ich freue mich im April am meisten auf den Start der dritten Staffel von Euphoria. Es sind jetzt mittlerweile 4 Jahre vergangen, seitdem die zweite Staffel gelaufen ist und zwischenzeitlich war gar nicht klar, ob es überhaupt noch weitergeht mit der Serie. Es gab im Hintergrund so ein bisschen Trubel um den Showrunner Sam Levinson und mittlerweile sind ja auch die ganzen Stars totale Weltstars geworden. Also Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, die haben sich ja auch im Filmbereich mega Karrieren aufgebaut und es war überhaupt nicht klar, ob die jemals nochmal für die Serie vor die Kamera treten. Jetzt ist es wirklich passiert. Die dritte Staffel ist fertig. Sie kommt im April und es sind noch keine genauen Details zur Handlung bekannt. Es ist klar, dass es einen Zeitsprung geben wird. Genauso wie ja auch viele Jahre seit der letzten Staffel gegangen sind. Es sollte jetzt ungefähr 5 Jahre später einsetzen. Alle Figuren sind mittlerweile aus der Highschool raus, was auch gut ist, weil die Schauspieler einfach jetzt schon viel älter geworden sind und das nicht mehr passend spielen könnten, irgendwie da Schüler oder Schülerinnen. Es ist relativ klar, dass es wieder um Rue gehen wird, also Zendayas Figur, die immer noch mit Drogenproblemen beziehungsweise ihrem Drogenentzug und ihrem cleanen Lifestyle Probleme hat. Sie soll sich wohl in der neuen Staffel auch teilweise in Mexiko befinden, wo sie irgendwie ihrer Dealerin noch Sachen schuldig ist und da teilweise für sie arbeiten muss. Nate und Cassie, also die Figuren von Jacob Elordi und Sydney Sweeney, sind mittlerweile verlobt und Cassie hat wohl irgendwie eine Karriere als Onlyfans-Model eingeschlagen und es wird ganz spannend zu sehen sein, wie diese Serie sich jetzt verändert hat nach dem Zeitsprung. Anscheinend, wenn man den nach dem ersten Trailer geht, der mittlerweile online ist, wird es sich wirklich auch fast um eine ganz neue Serie handeln. Also die ist auch in der Vorschau teilweise gar nicht wiederzuerkennen. Also hat so einen neuen Style. Ist total spannend. Also ich bin total gehypt auf die Serie, auf die neue Staffel. Und die startet am 13. April in Deutschland. Man kann sie dann bei Sky's Wow gucken oder auch bei dem neuen Streamingdienst HBO Max. Und die Staffel hat insgesamt 8 Folgen. Die Folgen kommen wie gewohnt im Wochentakt. Und es kann gut sein, dass es dann die dritte Staffel, dass es dann die letzte ist. Es ist noch nicht bestätigt, aber so wie man momentan mutmaßt, ist es dann wohl das Finale der Serie. Und ja, ich bin schon total gespannt darauf.
Ja, vielen Dank dafür, Patrick. Das klingt auf jeden Fall erstmal anders. Finde ich aber gut, dass man jetzt nicht nach der langen Wartezeit nochmal versucht, die ganzen Darstellenden in ihre Schülerrollen zu pressen, sondern einfach vorausgeht und guckt, was man daraus macht aus der Situation. Was ist jetzt der nächste Schritt für diese verkorkste Generation, die wir da kennengelernt haben in Euphoria? Max, bist du ein Euphoria-Gucker oder ist das was, was eher so an dir vorbeigeht?
Ich habe es tatsächlich sehr gerne geguckt. Ich habe sehr große Angst vor der dritten Staffel. Vor allem nach dem, was Sam Levinsons letzte Serie, die war ja auch nicht so geil.
The Idol, meinst du?
Ja, genau. Und hier, ich weiß auch nicht, ich glaube, da kommen wahrscheinlich noch einige Sachen, die hinter den Kulissen passiert sind. Es gibt Labyrinth, der Musikkünstler, der hat ja auch immer den tollen Soundtrack gemacht, der jetzt, glaube ich, auch in einem Post letztens gesagt hat, er verabschiedet sich komplett irgendwie aus dem Musikbusiness und sagt F you, Euphoria. Und da weiß man noch nicht, was
da
ist da jetzt vorgefallen.
Ja. Na gut, wir hoffen trotzdem natürlich, dass das die Serienerfahrung nicht schmälern wird, was auch immer da im Hintergrund noch los war und vielleicht noch rauskommt. Aber ich weiß, dass auf die nächste Serie du schon einen sehr großen Hype entwickelt hast, weil du sie schon schauen durftest, Max. Am 15.04. Was startet denn da?
Jetzt darf ich tatsächlich auch schon drüber sprechen, ja. Genau, bei Apple TV startet Only Margot heißt die Serie. Und beziehungsweise im Original heißt sie Margot's Got Money Troubles, im Deutschen Only Margot. Und das ist eine Dramedy-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Ruffie Thorpe basiert und von David E. Kelly erschaffen wurde. Also einem Serienschöpfer, der viele Serien gemacht hat, unter anderem Big Little Lies oder halt auch viele Anwaltsserien, wie ja zuletzt The Lincoln Lawyer bei Netflix. Also der macht nur Serien an einer Tour. Und zu Beginn des Jahres hatten wir die Serie schon in unserer Vorschau auf die Serienhighlights 2026 vorgestellt. Und hier kann ich jetzt schon mal für mich sagen, die Vorfreude war berechtigt und hat sich ausgezahlt. Weil also hier Elle Fanning spielt die Hauptrolle. Die spielt eine junge Studentin namens Margot, die eine Affäre mit ihrem verheirateten Professor beginnt, ungewollt schwanger wird und plötzlich als alleinerziehende Mutter sich durchschlagen muss. Ihre eigene Mutter, eine ehemalige Hooters-Kellnerin, die arbeitet jetzt als Verkäuferin im Kaufhaus und ist wenig von Margots Situation begeistert, weil sie ihrer Tochter ihr eigenes Schicksal als alleinerziehende Mutter an der Armutsgrenze Grenze ersparen möchte. Und dann steht eines Tages auch noch Margos Vater vor der Tür, ein Pro-Wrestler, der frisch aus dem Entzug zurück ist und jetzt bei Margo und ihrer Mitbewohnerin einzieht und sich um das Baby kümmert. Doch wie soll Margo ihre kleine Chaos-Familie über Wasser halten? Dann hat sie die zündende Idee, die Plattform OnlyFans zu nutzen, auf der sie dann erst erotische Bilder und später auch kreative Erotikvideos veröffentlicht, um so ihr Geld zu verdienen. Es ist wild, es ist sehr interessant und ich muss zugeben, ich hatte eine ganz falsche Vorstellung davon, was das für eine Serie wird. Ich dachte eher, das geht so in Richtung versaute Comedy über Margos Erlebnisse als aufsteigender OnlyFans-Star. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Serie, denn vielmehr ist die Serie wholesome, auf jeden Fall. Also die Figuren, die sind lebendig geschrieben und diese schräge Chaosfamilie wächst einem so wirklich ans Herz, was auch einige unerwartet berührende Momente hervorbringt. Also ich habe auch einige Tränchen vergossen bei der Serie. Die geht ans Herz. Die Serie ist wirklich fantastisch, toll inszeniert, toll gespielt, vor allem natürlich Elle Fanning und Michelle Pfeiffer als die Mutter von Margot, die ja auch gerade erst in The Madison begeistert hat. Der Nicht-Yellowstone-Serie, wie wir schon festgestellt haben. Und Fun Fact, Michelle Pfeiffer hat Only Margot tatsächlich zwischen den beiden Staffeln von The Madison gedreht. Deswegen wurde wahrscheinlich The Madison auf zwei Staffeln geteilt, damit sie zwischendrin noch Only Margot drehen kann. Aber ich kann nur sagen, schaut Only Margot, lasst euch überraschen. Insgesamt sind es 8 Folgen und die gehen so 35 bis 40 Minuten jeweils.
Ja, und ich komischerweise, ich habe sie in meinem Kopf immer noch mit Nicole Kidman verknüpft, diese Serie, weil
die
halt David E. Kelly so häufig mit Nicole Kidman zusammen dreht, aber sie hat eher nur eine Nebenrolle, oder?
Ja, sie hat eher so eine Gastrolle, genau.
Okay. Also ich freue mich drauf. Nach dem, was du so erzählt hast, so Wohlfühl, viele Gefühle, bin ich auf jeden Fall dabei. Sehr schön.
Es hat mich tatsächlich ein bisschen erinnert an eine deiner Lieblings-Apple-Serien. Wie ist sie? Lessons in Chemistry? Wie heißt sie auf Deutsch? Eine Frage der Chemie. Also ja. So vom Aufbau her, weil da dachte ich auch, oh, bei der Serie geht's bestimmt die ganze Zeit darum, dass sie diese Fernsehauftritte hat, weil sie in der Chemikerwelt nicht angenommen wird. Und das ist ja auch nur ein kleiner Teil der Serie und gar nicht so präsent wie gedacht.
Oh, das ist ein sehr schöner Vergleich. Oh ja, jetzt muss ich überlegen, ob ich doch schon die Screener reinschaue, Max. Ich habe doch keine Zeit. Ich muss doch erst mal merken, mittendrin zu Ende schauen. Wir gehen lieber schnell weiter, bevor ich hier noch weiter hochgehypt werde, zum 16. April. Und da startet bei Netflix die zweite Staffel von Beef. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass 2023 eine 10-teilige Miniserie von Lee Sung-jin für Aufsehen sorgte. Da steigerte sich ein einfacher Fast-Unfall auf der Straße zu einer kompletten Eskalation hoch. Und die Serie wurde von Stephen Yeun und Ellie Wong angeführt und bekam viel Lob, war nach einer Staffel aber abgeschlossen. Umso unerwarteter kam dann 2024 die Verlängerung um Staffel 2. Und ich dachte, wie sollen sie das jetzt noch weitererzählen? Staffel 2 funktioniert aber wie eine Anthologieserie. Also es ist wieder eine Serie, die in einer neuen Staffel eine neue Geschichte aufmacht und rückt jetzt einen neuen titelgebenden Streit, also Beef, ins Zentrum. Und da dürfen sich dann auch neue Stars mit ihren Geschichten entfalten. Und diesmal ist es sogar ein Doppelbeef, wenn man so will. Diesmal sind nämlich zwei Paare involviert, die aneinander geraten. Als ein Paar einen bedrohlichen Streit zwischen dem Chef und seiner Gattin bezeugt, folgt daraufhin nämlich ein Machtspiel in der Welt eines Elite-Country-Clubs. Die vier Leute, die diesmal wichtig sind, kennt ihr garantiert alle, die Schauspielenden, die sind schon ziemlich groß, die das anführen. Als Oscar Isaac natürlich, muss man kennen. Was ist der erste Oscar Isaac Film oder Serie, die dir einfällt, Max?
Jetzt hatte ich gerade Star Wars im Kopf. Nein. Poe Dameron.
Poe Dameron ist erlaubt. Er hat ja vieles gemacht. Dune, Ex Machina, Frankenstein zuletzt. Also genau. Er spielt die Hauptfigur Joshua Martin, den Manager des Country Clubs. Und an der Seite von Oscar Isaac steht Carey Mulligan, natürlich bekannt aus Drive oder Promising Young Woman oder hat auch mit Oscar Isaac zusammen schon Inside Llewyn Davis den Coen-Film gedreht. Und der spielt seine Frau Lindsay, also das ist das Paar, was sich streitet. Und das Paar, was sie beobachtet, wird gespielt von Charles Melton, den ihr bestimmt kennt aus Tote Mädchen lügen nicht oder May December. Der spielt so einen aufsteigenden Trainer in diesem Country Club, der was aus sich machen will und jetzt natürlich ein Problem hat, wenn er da sieht, wie sein Chef rumschreit. Und der wiederum ist mit Kaylee Spaneys Figur verlobt, die bestimmt, weiß ich nicht, woher kennt man die? Amy Romulus, Civil War, Priscilla, also sie ist eine der ganz großen Aufsteigenden gerade. Und ich dachte dann, okay, also das ist jetzt, also wir hatten ja vorher auch so ein Aushängeschild für asiatischstämmige Stars, die jetzt endlich mal glänzen dürfen. Jetzt haben wir einen ganz weißen Cast, aber wir haben trotzdem noch so ein bisschen die koreanische Anbindung des Regisseurs oder des Serienschöpfers, auch dadurch, dass der Milliardärsclub-Eigentümer zumindest Koreaner ist. Mal gucken, ob da dann noch so ein bisschen das rüberschwappt aus Staffel 1, dass wir ein bisschen auch kulturellere Einblicke erhalten. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Es sind nur noch 8 statt 10 Folgen, die wir diesmal bekommen. Aber natürlich wieder alle auf einmal. Ich glaube, 8 reicht ja auch, die dann bei Netflix am 16. April zu uns kommen. Bist du bereit für diesen Streit, Max?
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Du willst dich streiten, ich will mich streiten. Wir wollen uns alle streiten, nur nicht miteinander, sondern einfach in dieser Netflix-Serie.
Ich will nur noch kurz ergänzen, Charles Melton bringt natürlich auch noch koreanische Wurzeln mit in die Serie, weil seine Mutter ist ja Koreanerin.
Ach so, ja, sorry. Ganz vergessen. Immerhin einer, das ist richtig. Gut, dann gehen wir weiter zum 20. April. Da kommt eine Serie zurück, auf die ich mich sehr freue. Eine Horrorserie, nämlich From. Schon heute schon mal kurz erwähnt. Die 4. Staffel stößt da endlich zu Paramount Plus. Und das ist ja inzwischen so eine kleine Horrorsensation geworden, die sich langsam in der Aufmerksamkeit aufwärts gearbeitet hat. Selten so schöne, gruselige, blutige Horror-Mystery gesehen wie in From. Also ich glaube, in Genrekreisen müsste man inzwischen davon gehört haben, wenn man so in diese Horrorrichtung gerne geht. Da gibt es Menschen, die reisen in eine kleine amerikanische Stadt und kommen dann nicht mehr raus und sind dann da quasi gefangen in so einem Dorf. Da stehen nur so ein paar Häuser rum und müssen jetzt nachts sich immer konfrontiert mit so schaurigen Monstern, die Gestalt von Menschen annehmen können und dann so an dein Fenster klopfen und reingelassen werden wollen. Du darfst sie aber auf keinen Fall reinlassen, Max. Und seit Staffel 3 rätseln wir da halt, was dahinter stecken könnte, wo diese Menschen gefangen sind. Also es erinnert mich häufig an Lost, so dieses Format von Mystery. Natürlich ist From noch ein ganzes Stück gruseliger und blutiger. Und am Ende von Staffel 3 gab es eine mega schockierende Wendung, wo eine Hauptfigur gestorben ist, von einem bösen Mann im gelben Anzug getötet wurde. Und jetzt ist natürlich Staffel 4 so ein bisschen, wie gehen die Liebsten damit um? Wieso ist der im Trailer schon wieder zu sehen? Ist das die Figur, die wir kennen? Was ist da los? Ich will das rausfinden.
Und warum gibt es Zeitreisen plötzlich?
Genau, es gibt Zeitreisen, gibt es Reinkarnationen, dann liefen noch ein paar Gruselkinder rum, es gibt unterirdische Höhlen, ein paar schon irgendwie potenzielle Schlüssel wurden uns gereicht, um dieses Serienschloss zu lösen, aber längst noch mehr eigentlich Geheimnisse präsentiert, die wiederum neue Rätsel aufmachen. Also ich mag das ja so gerne lange da rätseln zu können, solange die Aufmerksamkeit halt vorhält. Manche haben ja auch Lost ein bisschen angekreidet, dass sie nicht wussten, wo sie hin wollten. Aber ich glaube, hier gibt es schon einen Plan dahinter. Und ich finde auch schön, dass immer noch Lost-Star Harold Perrineau dabei ist, der ja schon von Staffel 1 an da den Sheriff-Posten in diesem Dorf übernommen hat und das alles irgendwie erfolgreich zusammenhält. Der jetzt aber auch einem vielleicht inneren oder äußeren Zerfall ins Auge sehen muss. Denn der hat ja in Staffel 3 auch schon vieles durchgemacht und jetzt verändert er sich. Und was bedeutet das für uns? Also du merkst schon, ich bin gehypt, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Man will ja gar nicht so viel verraten und ich kann eigentlich nur garantieren, es wird bestimmt wieder schaurig schön. 10 Folgen, die wöchentlich kommen, da haben wir dann bis zum Sommer was von und ich habe richtig Bock, mich mal wieder zu fürchten. Genau, das ist am 20. April bei Paramount Plus geht's los, liebe From-Fans. Und wenn ihr es nicht ganz so schaurig mögt, dann hat euch Max einen nächsten Tipp bei Netflix mitgebracht, der am 23. April startet.
Family-friendly-Grusel, meinst du?
Ja, genau.
Es geht, ja, 4 Monate nach dem Ende von Stranger Things geht es schon wieder zurück in die Welt von Stranger Things. Mit der ersten Spin-off-Serie bei Netflix. Aber es handelt sich nicht um eine Live-Action-Serie, sondern eine Animationsserie, die quasi ein, ich nenne es mal jetzt, In-Betweequel ist. Sprich, die Serie beleuchtet ein bisher unbekanntes Abenteuer, das die uns bekannten Kids aus Hawkins dann zeitlich zwischen den Staffeln 2 und 3 erlebt haben, damit sie wieder Kinder sein können. Genau, und konkret befinden wir uns im Winter bzw. Frühjahr des Jahres 1985, deswegen der Titel auch Tales from 85, also einige Monate vor dem Beginn von Staffel 3 und einige Zeit nachdem Elf erfolgreich das Tor zum Upside Down schließen konnte. Das war das Ende von Staffel 2. Aber bald werden Elf, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max und Steve in ein neues übernatürliches Mysterium hineingezogen, denn schon wieder tauchen seltsame Kreaturen in Hawkins auf, obwohl diese Verbindung zur anderen Seite ja eigentlich getrennt sein sollte. Also ein Mysterium, dem die Kids auf den Grund gehen müssen. Ich bin tatsächlich noch etwas hin und her gerissen, was ich von der Serie halte. Einerseits ist es natürlich interessant, dass wir dank Animation neue Abenteuer von den jüngeren Kids noch zu sehen bekommen. Aber es ist natürlich die Frage, ob man das überhaupt braucht, nachdem wir uns ja eigentlich gerade erst verabschiedet haben von dieser Welt. Ja, mal gucken. Und ein kleiner weiterer Wermutstropfen. Keiner der Charaktere wird von den Originalstars gesprochen. Auch in der deutschen Synchro bekommen alle neuen Stimmen.
Nicht mal in der deutschen Synchro.
Nee, alles neu. Deswegen fehlt mir da auch so ein bisschen dann so der Bezug dazu, wenn es nicht die gleichen Stimmen sind, dass es dann doch ein bisschen zu abstrakt ist. Mal schauen. Insgesamt 10 Folgen und eine zweite Staffel soll es Gerüchten zufolge auch geben, die auch dieses Jahr schon erscheinen soll. Die scheint also schon in der Mache zu sein. Genau, Esther, ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Wie stehst du dazu?
Also ich glaube, Netflix ist sich tatsächlich einfach schon bewusst, dass noch der Stranger Things Vibe nicht abgeklungen ist, seit wir das Finale zum Jahreswechsel bekommen haben. Deshalb müssen sie es wahrscheinlich jetzt bringen, um zu sagen, wir haben ja was Neues, wenn ihr noch was sehen wollt. Wenn es jetzt erst in einem Jahr kommen würde, dann wären wahrscheinlich schon viele Leute so ein Schulterzucken, ich habe damit abgeschlossen. Und dann ist natürlich auch immer schwer bei Animationen, dann längst kann man nicht alle mitziehen. Viele sind bei Animationen ja schon sofort raus, was sehr schade ist. Ich werde auf jeden Fall reingucken, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht die größte Vorfreude drauf. Muss ich einfach sehen, wenn es da ist. Ja.
Meine Vorfreude ist größer auf Stranger Things First Shadow, die abgefilmte Version
die
von
Theater.
Dem Theaterstück.
Kommt die auch noch dieses Jahr eigentlich?
Es wurde schon gedreht, aber man weiß noch nicht, wann es kommt.
Ja, ja. Na gut, wir werden also dieses Jahr Stranger Things nicht so schnell ziehen lassen, wenn sie vielleicht sogar zwei Staffeln von Tales from 85 so rumkommen.
So alt sind die Kinder noch nicht.
Nee, so alt sind sie zum Glück noch nicht. Vielleicht im realen Leben? Nein, nicht ganz. Also wir wissen noch nicht, ob wir mit ganzem oder halbem Herzen dabei sind, aber bei der nächsten Serie, trotz ihres Titels, glaube ich, sind wir beide sehr ganz gehypt, oder Max?
Ganz gehypt auf den halben Mann, auf Half Man heißt die Serie bei HBO Max ab dem 25. April. Anfang des Jahres war sie bei uns auf Platz 13 unserer meisterwarteten Serien des Jahres. Und der Grund für die Vorfreude war vor allem ein Name. Es ist nämlich die neue Serie von und mit Richard Gett, dem Schöpfer des Netflix-Hits Rentierbaby. Und hierbei handelt es sich um eine 6-teilige Drama-Miniserie, also wieder eine Miniserie, aber nicht von Netflix, sondern es ist eine Koproduktion zwischen BBC und HBO. Und die Hauptrollen spielen darin Richard Gett und Jamie Bell, den ich immer als erstes mit Billy Elliot in Verbindung bringe. Das ist auch, glaube ich, seine erste Rolle gewesen. Natürlich
auch noch,
aus anderen Sachen bekannt. Woran denkst du sonst bei Jamie Bell?
Jetzt wird's peinlich, Jumper?
Solange du nicht Fantastic Four sagst.
Meine zweite Berührung. Ja, nee. Nee, nee. Nee, er hat ja echt viele gute Sachen gemacht, aber tatsächlich, manchmal hängt man so an den ersten Rollen, ne?
Genau. Und die beiden spielen zwei Männer, die heißen Ruben und Niall, die seit ihrer Kindheit befreundet sind. Sie sind quasi Brüder und durch das Schicksal und Tod verbunden. Und die Serie beleuchtet ihre Entwicklung von Jugendlichen in den 80ern bis hin zu Erwachsenen in der Gegenwart über mehrere Jahrzehnte. Und das Ganze hat so die Rahmung, als Ruben, das ist Richard Gett, die Rolle, eines Tages auf der Hochzeit von Niall aufschlägt, ist er plötzlich ein ganz anderer Mensch als noch mehrere Jahrzehnte zuvor und das Wiedersehen soll in einer Explosion der Gewalt eskalieren. Und dabei geht es dann unter anderem um Männlichkeit und das erschütternde Zerbrechen einer Freundschaft. Mehr ist auch noch nicht bekannt, aber klingt schon mal vielversprechend. Also es klingt ein bisschen abstrakt jetzt, aber gerade weil es die neue Serie vom Rentierbabymacher ist, ist meine Vorfreude doch auf jeden Fall geweckt. Bist du da gespannt drauf, Esther?
Auf jeden Fall. Ich will emotional zerstört werden wieder von ihm. Das hat er ja das letzte Mal auch schon geschafft. Deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen daran, was diese Brudergeschichte mit sich bringt. Und ich finde es auch einfach spannend. Es klang im Vorfeld ja auch so, als wenn die so als gegenüberstehende Pole präsentiert werden. Der eine sozusagen der moderne Mann und der andere, der eher noch so diesen traditionellen Werten verhaftet ist. Und was dann in der Reibung bei rauskommt, das will ich unbedingt rausfinden.
Genau, los geht's am 25. April bei HBO Max. Und wöchentlich erscheint eine neue Folge.
Sehr schön. Dann springen wir weiter zum 28.04. zu Magenta TV. Da kommt eine Spionageserie zu uns mit dem Titel Secret Service. Ich finde es schön, dass man sich bei Magenta TV immer darauf verlassen kann, dass da noch viele britische Serien aufschlagen, die sonst vielleicht irgendwie untergehen würden oder spät zu uns kommen würden. Jetzt haben wir ganz frisch aus Großbritannien diese Spionageserie Secret Service, die da auch erst bei ITV vor kurzem angelaufen ist, basiert dann witzigerweise auch auf dem neuen Roman eines ITV-News-Moderators namens Tom Bradbury. Und führt uns in die Welt des englischen Geheimdienstes, wo die Mitarbeiterin Kate in einen Wettlauf gegen die Zeit verwickelt wird. Denn sie soll die politischen Verbindungen eines britischen Politikers zum russischen Kremlin aufdecken. Ist natürlich nicht so günstig, wenn man da hochrangige Regierungsmitarbeitende hat, die vielleicht von den Russen gesteuert werden. Und sie soll jetzt diesen Maulwurf finden und aufdecken, hat aber gleichzeitig vom Außenminister, das sieht man schon im Trailer, so ein Verbot, dass sie das weiter untersuchen soll. Da ist sie jetzt natürlich in der Zwickmühle. Wie muss sie ihrem Land gegenüber loyal sein, ihrem unmittelbaren Vorgesetzten? Wie geht sie davor? So riskiert sie also nicht nur ihren eigenen Ruf, sondern auch ihrer Familie ein Stück weit. Und während jetzt ein Mord auch im Zentrum steht und die Wahlen anstehen, die dann diesen potenziellen Maulwurf zu einem der höchsten Regierungsmitglieder machen könnten, ist natürlich das Wettrennen gegen die Zeit da gesichert. Und gleichzeitig muss sie sich dann auch noch mit dem obersten russischen Geheimdienstchef anlegen und sich der Frage stellen, ist das jetzt einfach gezielte Missinformation, um ihr Land zu stabilisieren, also dem irgendwas anzuhängen, der jetzt vielleicht Chancen hätte, da ganz hoch zu kommen in ihrem Land? Oder ist halt wirklich der ein russischer Verbindungsmann, Strohmann, der dann bald das ihr Land führt, aber aus russischer Hand gelenkt wird? Also das klingt schon sehr spannend, was da auf uns zukommt. Klingt nach so einem Hochspannungsthriller-Unterhaltung, was dann schön knapp von den Briten verhandelt wird. Die kriegen das ja immer hin. Das kann man auch in 5 Folgen erzählen. Sowas nicht in 8 oder 10 im Netflix. Und Regie ist auch ganz spannend. Führt nämlich James Marsh. Den kann man kennen. Der hat zum Beispiel Filme gemacht wie Die Entdeckung der Unendlichkeit und hat auch einen Oscar gewonnen für die Doku Men on Wire. Das ist jetzt war auch so ein Hochdrahtseilakt zwischen den Türmen des World Trade Centers. Und das ist jetzt, glaube ich, ein anderer Hochdrahtseilakt in erzählerischer Form im Spionage. Genre. Und angeführt wird die Serie von Gemma Arterton. Da muss ich komischerweise immer an Prince of Persia als erstes bei ihr denken und dann kommt Hänsel und Gretel Witch Hunters und ich denke, Mann, die Frau hat doch schon so viel gemacht im britischen Kino und im britischen TV-Bereich. Aber manchmal bleibt halt hängen, was hängen bleibt. Also ist schon lange eine Größe. Ansonsten habe ich mich im Trailer noch gefreut über diesen Politiker, der da in Verdacht gerät. Der wird gespielt von Mark Stanley und dachte ich, den kenne ich doch irgendwo her. Ach ja, das ist doch aus Game of Thrones der Gren-Darsteller, wenn du dich erinnerst, der da an der Mauer ein Freund von Jon Snow war. Da kommt dann mein Game of Thrones-Herz durch. Und Rafe Spall ist auch noch dabei, der mischt da mit, bekannt natürlich aus Trying oder The Big Short. Ja, also 5 Folgen, wie gesagt, schön kurz und knackig, kommt am 28.04. zu Magenta TV. Und damit können wir weitergehen und nochmal zurück zu Apple TV Plus, Max. Ach nee, nicht mehr Plus, Apple TV. Ah, es ist genau, immer noch ohne drin. Plus. Ohne Plus, am 29.04. kommt eine Serie namens Widow's Bay.
Ja, noch eine Horrorserie und bei Horrorserien ist mein Interesse natürlich immer geweckt und hier ist es auch noch eine neue Horrorserie von Apple TV. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es nämlich auch erst die 4. Horrorserie von Apple TV. Es gab bisher Servant, richtig gut. Es gab Lisi's Story, ganz okay und es gab The Changeling, richtig schlecht. Also wir hatten schon alles dabei bei Apple TV. Und jetzt bin ich natürlich gespannt und habe große Hoffnung, dass Widow's Bay wieder eine richtig gute Horrorserie von Apple TV wird. Und in diesem Fall ist das aber eine Horror-Comedy-Serie. Und dahinter steckt Serienschöpferin Katie Dippold, die vor allem aus der Comedy-Ecke kommt und unter anderem Drehbücher zu Taffe Mädels und dem 2016er Ghostbusters geschrieben hat oder zuletzt Disneys Geistervilla, wo ein bisschen Grusel vielleicht mit drin war. Aber worum geht es überhaupt? Also die Hauptfigur der Serie ist der Bürgermeister einer kleinen Insel, 40 Meilen vor der Küste New Englands. Der heißt Tom Loftus und wird gespielt von Matthew Rhys, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
The American Star.
Genau, aus Americans oder zuletzt hier der Netflix-Miniserie Beast in Me hat er auch mitgespielt. Und der setzt alles daran, um seine verschlafene Insel in einen Hotspot für Touristen zu verwandeln. Das Problem, die ganze Gemeinde nimmt ihn nicht ernst als Bürgermeister und besteht nur aus abergläubischen Leuten, die überzeugt sind, dass die endlosen Horrorgeschichten über die Vergangenheit dieser Insel real sind. Tom glaubt natürlich nicht an Seemannsgarn und Geschichten über Geister, Zombies und Monster. Dumm nur, dass gerade als sich sein Touristentraum verwirklichen soll, er am eigenen Leib erfährt, dass die Inselbewohner mit allem Recht hatten. Genau.
Erinnert mich so ein bisschen, also wahrscheinlich nur wegen der Inselkulisse, an Midnight Mass.
Ja, ist ja auch, ich glaube auch so Richtung New England so ein bisschen.
Ja, genau, genau.
Ich denke mal, dass es hier nicht um Vampire geht. aber mal schauen, auf jeden Fall um unheimliche Vorkommnisse auf einer Insel. Insgesamt gibt es 10 Folgen, die immer etwas über eine halbe Stunde lang sein sollen und ich bin sehr gehypt. Und das Ganze soll laut der Serienschöpferin in etwa so den Vibe haben von Stephen King meets Atlanta. Das ist auf den Hauptregisseur der Serie auch zurückzuführen. Das ist nämlich Hiro Murai, der sehr stark in Atlanta involviert hat und mehr als die Hälfte der aller Folgen inszeniert hatte. Und dieser surrealistische Ton von Atlanta zusammen mit Horror, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Du musst mir mal kurz nochmal auf die Sprünge helfen. Atlanta, was war das für ein Genre? Das habe ich überhaupt nicht gesehen, die Serie.
Comedy-Serie. Das war, also vom Genre her ist es alles. Das ist einfach okay. Donald Glover und Freunde machen
Ach,
Erlebnisse
Donald Glover,
in Atlanta.
Das war die Donald Glover-Serie. Genau. Ja, natürlich, sorry, ja, konnte ich gerade nicht einordnen.
Und für Horrorfans auch noch interessant, zu den Regisseuren der Serie gehört unter anderem auch Ty West, der zuletzt die X-Trilogie inszeniert hat. Da ist mein Hype-Level gleich noch ein Stück höher.
Der
und
kann
los,
Horror.
Ja, los geht es am 29. April mit 3 Folgen am Stück und der Rest erscheint wöchentlich.
Sehr schön. Also ich habe davor jetzt noch nie was davon gehört gehabt, aber jetzt sage ich ja, gucke ich mir an. Klingt super. Sehr schön. Wo ich noch ein bisschen unsicher bin, aber irgendwie doch auch Interesse habe, ist die nächste Serie, die ich noch mitgebracht habe, die am 30. April startet, nämlich Men on Fire bei Netflix. Das ist eine weitere explosive Serie, deren Titel euch vielleicht bekannt vorkommt, weil es da zum Beispiel schon einen Film mit Denzel Washington gab, der wiederum eine Neuauflage eines Films mit Scott Glenn aus dem Jahr 1887 war.
1987,
und das ist jetzt,
ne?
1987. Und jetzt erhalten wir ein Remake bzw. eine Neuverfilmung dieses feurigen Werks auf der Grundlage der eigentlich dem allen zugrunde liegenden Büchern, nämlich von A.J. Quinn. Da hieß der erste Mann auch Men of Fire und diesmal soll auch noch der zweite Band The Perfect Kill mit reinkommen. Die waren so Anfang der 80er, die beiden Bücher. Wir folgen jetzt John Creasy, einem verwundeten ehemaligen Söldner, der eine neue Mission hat. Er will Rache für den Verlust seines einzigen echten Begleiters, den er hatte, üben und muss dann gleichzeitig auch noch die Tochter seines toten Kollegen beschützen. Familien wurden nachher zerstört und er ist jetzt eine Ein-Mann-Armee, der das sühnen will. Und natürlich hat er in seinem Kampfarsenal dann auch ganze Spezialfähigkeiten, wie das immer so ist bei solchen Action-Serien. Er hat zwar auch PTSD, so Trauma aus seiner Vergangenheit, aber gleichzeitig stellt er sich die Frage, sollte er eher Vergebung suchen oder sollte er eher so draufhauen und gucken, was passiert. Ich freue mich vor allem wegen dem Hauptdarsteller auf diese Serie, Yahya Abdul-Mateen II., den wir natürlich kennen aus so Sachen wie Watchmen oder der wunderbaren Marvel-Serie, die dieses Jahr gestartet ist. Wonder Man ist er auch. Und da bin ich einfach gespannt, was er als nächstes macht. Das ist einfach so ein starker Schauspieler, der so eine Serie, glaube ich, auch tragen kann und der einen Mehrwert geben über so Action-Bombast hinaus. Ansonsten Bobby Cannavale kann man natürlich noch kennen. Der war ja schon dieses Jahr fleißig und hat Scarpetta die Serie gedreht oder Blue Moon im Kinofilm ist er dabei. Und ich glaube, weil du ja vor kurzem Halt and Catch Fire nachgeholt hast, Max, kannst du dich auch noch über Scoot McNairy im Cast freuen.
Oh ja, hat er überhaupt seitdem irgendwas gemacht?
Durchaus, da hat dieses Horror-Remake mit James McAvoy gemacht. Da habe ich ihn zumindest für interviewt.
Ja, stimmt. Ja.
Dieses, von diesem niederländischen Horror-Hit.
Speak genau. No Evil, ne?
Danke, ja. Das ist der Titel, genau. Ja, also Serienschöpfer Kyle Killen habe ich noch nie gehört, aber schon allein wegen des Namens, denke ich mal, hat der schon mal Pluspunkte für diese Serie. Kyle Killen, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und der Teaser sieht schon sehr düster und handgreiflich aus. Insofern, als Zitat daraus, lass mich eins klarstellen, du wirst das hier nicht überleben. Also wir werden die Serie hoffentlich überleben, wenn wir sie schauen. Zumindest können wir das rausfinden mit 7 Folgen, die alle am 30. April zu Netflix kommen. Und damit darfst du mit unserer letzten Serie noch den Abschluss machen, die auch am 30. April startet, Max.
Ja, nach Männern unter Feuern gibt's jetzt kleine Frauen, The Miniature Wife, doofe Überleitung, bei Sky am 30.04. Genau, zum Schluss noch eine letzte Serie, auf die wir auch uns schon länger freuen. Die hatten wir auch in unserer Jahresvorschau auf die Highlights dieses Jahres vorgestellt. Das ist ein Mix aus Sci-Fi, Rom-Com und Beziehungsdrama und die Hauptrollen spielen Elizabeth Banks und Matthew McFadden. Und im Zentrum stehen die Ehepartner Lindy und Les Littlejohn, ein geiler Name, die schon lange miteinander verheiratet sind. Doch mit der Zeit schlichen sich Neid und Eifersucht in die Ehe hinein. Denn seit Beginn ist Lindy, also Elizabeth Banks, der Star in der Beziehung. Sie schrieb einen erfolgreichen Roman, gewann einen Pulitzer-Preis und dann wurde auch noch die Filmadaption ihres Werks mit einem Oscar nominiert. Und als Wissenschaftler gelang ihrem Ehemann hingegen nie so ein vergleichbarer Durchbruch. Und er fühlt sich immer so als zweite Geige in seiner Ehe. Das soll sich aber eines Tages schlagartig ändern, dieses Machtverhältnis in ihrer Beziehung. Er ist nämlich überzeugt, dass seine Zeit gekommen ist, um sich endlich einen Namen in der Menschheitsgeschichte zu machen. Und er entwickelt ein revolutionäres Gerät im Bereich der Agrartechnologie, das in der Lage ist, Materie zu schrumpfen. Das Problem aber, als seine Frau ein geschrumpftes Miniaturfahrzeug in die Hand nimmt und ihn auslachen will für sein Spielzeug, was er da kreiert hat, wird sie aus Versehen selbst geschrumpft. Und während er dann jetzt nach einem Weg sucht, die Verkleinerung seiner Ehefrau rückgängig zu machen, lebt sie jetzt nun als 6 Zoll kleine Ehefrau einen wahren Albtraum. Und ich habe als Kind, ja, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft geliebt. Und ich hoffe, dass die Serie möglichst viel Comedy jetzt auch so daraus schöpft, dass die Figur die Hauptfigur winzig ist, was sich auch im Trailer schon andeutet. Also im Trailer sieht man unter anderem, dass sie in einem Puppenhaus lebt, dramatisch von einer Tischkante in die Tiefe in Richtung eines Saugroboters stürzt oder mit einer Stecknadel bewaffnet gegen eine für sie riesige Fliege kämpft. Ich hoffe, die Serie liefert nur sowas ab, dass ich das auch über 10 Folgen lang tragen kann. Genau. Ich freue mich schon sehr. 6 Folgen gibt's am 30. April und die restlichen 4 Folgen erscheinen dann als Doppelfolgen wöchentlich bei Sky. Ist ein bisschen umständlich, die Ausstrahlung.
Okay, interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Vielleicht ist es ja gut, die so anzufüttern erstmal, dass man richtig gehabt ist. Das war ja bei Day of the Jackal bei mir auch so, da habe ich erst viele Folgen zum Anfang bekommen und dann auf einmal war ich so angefixt, dass ich dachte, wann geht's weiter? Sehr spannend. Also Liebling, ich habe Liebling geschrumpft oder auch The Miniature Wife.
Liebling, ich habe meine Ehefrau geschrumpft. Oder Liebling, ich habe dich geschrumpft, ja.
Ja, genau, dich. Liebling ist ja der Liebling im Titel, oder?
Ja, genau.
Okay. Genau, The Miniature Wife am 30. April. Damit sind wir durch. Vielen Dank, Max, für deine Tipps, die du uns mitgebracht hast für den April. Das wird wieder ein voller Serienmonat, glaube ich.
Ja, ich kann auch gerne noch ein paar zusätzliche Starts zum Ende nochmal droppen, wenn du möchtest.
Drop mal und ich sag dir mal, von was ich schon gehört habe.
Okay, es gibt noch spannend am 9. April Big Mistakes, eine Netflix-Crime-Comedy von und mit Dan Levy, dem Schitt's Creek-Mitschöpfer. Du hast Schitt's Creek nicht gesehen, deswegen sagt es dir nichts.
Nee, deswegen sagt mir das nichts.
Hat er gemeinsam mit Rachel Zenot erschaffen, die Serie. Oh. Dann gibt's am 14.04. die 2. Staffel der deutschen Netflix-Crime-Comedy Crooks mit Frederik Lau.
Da habe ich von der Serie gehört, aber nie reingeschaut.
Dann gibt es am 20. April Heiter und Wolkig, nicht heiter, sondern high wie bekifft, bei RTL Plus, deswegen auch am 20.04. 420, eine deutsche Mockumentary über 2 junge Männer aus einem bayerischen Kaff, die ein Cannabis-Café eröffnen wollen und sich mit dem Amt herumschlagen müssen.
Das klingt nicht wie nach etwas, was ich mir anschauen werde.
Dann am 21.04. kam jetzt auch gerade erst kürzlich das Startdatum Unchosen. Das ist eine Sekten-Thriller-Serie bei Netflix mit Asa Butterfield aus
Sex Education,
genau, und Christopher Eggleston in den Hauptrollen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Und dann kommt noch, was ich auch interessant fand, am 29. April Das Geisterhaus, eine Serie bei Prime Video. Das ist eine chilenische Fantasy angehauchte Familiensaga und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Isabel Allende.
Allende, bitte, spanisch
Allende,
ausgesprochen, Max.
Ja.
Ja, das ist, also Isabel Allendes bekanntestes Buch ist auch Das Geisterhaus, deswegen ist es spannend, dass wir jetzt dann eine
Serie. War das
Serie
nicht sogar ihr erstes?
Durchaus möglich, durchaus möglich. Und da gibt es ja schon einen relativ berühmten Film, aber der ist jetzt schon wahrscheinlich schon so alt, dass sie dachten, ach, machen wir doch mal eine Serie draus.
Und das
okay,
war's.
Das war's. Sind wir jetzt wirklich durch, Max? Dann darf ich dir danken, dass du hier warst, um uns mit Serientipps zu bombardieren.
Gerne, gerne.
Und wir wünschen euch natürlich an dieser Stelle auch schon mal ein schönes Osterfest. Ihr habt jetzt 4 Tage frei, an denen ihr ganz viel Serien schauen könnt und vielleicht zwischendurch auch noch ein paar Ostereier suchen. Und lasst uns gerne wissen, auf was ihr euch besonders freut. Das freuen wir uns immer zu hören. In diesem Sinne, tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.